Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Hans Reinhardt ist diesmal wieder dabei und sitzt mir gegenüber. Hallo an dich.
Ja. Hallo.
Ich freue mich auf die heutige Akte, die wir öffnen werden, weil ich liebe True Crime, das wissen wir inzwischen, aber ich habe dabei für zwei Dinge eine ganz besondere Vorliebe. Betrügergeschichten, die faszinieren mich total, und Wirtschaftskriminalität. Ich weiß, es klingt für viele erstmal gar nicht so spannend, aber ich kann mich da richtig in Podcasts und Reportagen dazu verlieren. Also Wirecard-Skandal, mega interessant für mich, auch wenn ich vielleicht nur so die Hälfte wirklich davon verstehe. Kryptowährungen und so Prozesse wie um Sam Bankman-Fried, also Stichwort FTX, habe ich alles zu gelesen und gehört. Dann nerde ich mich auch super gerne rein. Und deswegen habe ich mich richtig gefreut, als du, Hans, gesagt hast, wir machen diesmal was mit Wirtschaft. Ja. Vorneweg sollten wir mal ganz kurz klären, auch wenn wir es schon hier und da, vor allem beim Blick auf deinen Schreibtisch am Ende der ein oder anderen Podcast-Folge schon angedeutet haben. Du bist nicht nur klassischer Strafrechtler, sondern, Hans, du bist auch im Wirtschaftsrecht aktiv. Erklär uns mal, was ist das Besondere daran?
Genau, ich bin ja da auch doppelter Fachanwalt, nämlich nicht nur Fachanwalt für Strafrecht, sondern auch im Steuerstrafrecht, auch entsprechend ausgebildet durch Fortbildung und so weiter. Mhm. Und das Wirtschaftsstrafrecht ist eigentlich die Königsdisziplin des Strafrechts, weil sie viele rechtliche Herausforderungen in sich birgt. Das ist ein Zusammenwirken vom Strafrecht und dem Zivilrecht. Im Strafrecht hat man es ja oft mit sogenannten Blankett-Tatbeständen zu tun, beispielsweise Steuerhinterziehung. Mhm. Was Steuerhinterziehung ist, ist aber eigentlich im Straftatbestand der Abgabenordnung gar nicht richtig definiert. Die verweisen dann aber auf hunderte anderer Steuergesetze und Urteile und so weiter. Dann geht es halt um viel, viel Geld, das hin und her bewegt wird. Und immer wenn viel Geld im Spiel ist, dann gibt es ja auch Leute, die denken, Geld, Reichtum ist eine tolle Sache, das will ich lieber für mich behalten, als dass ich das anderen irgendwie abgebe. Und dazu gehört natürlich auch, dass man dem Staat die Abgaben nicht so richtig gönnt. Mhm. Und dann gibt es ja diese berühmten Fälle, der Wirecard-Skandal, die Steuer-CDs, der Abgasschwindel, ja, Dieselskandal.
Stimmt, ja.
All diese Dinge. Oder hier die Panama Papers, das sind also recht bekannte Fälle, an denen man sich auch mal wirklich begreiflich machen kann, was Wirtschaftsstrafrecht eigentlich bedeutet. Das sind schlaue Leute, deswegen spricht man ja auch vom White-Collar-Strafrecht.
Stimmt.
Das sind die Täter mit dem weißen Kragen, die tragen alle Anzug, eine Krawatte in der Regel, sehen aus wie Manager, sind es meistens auch, werden dann aber doch durch irgendwelche Umstände in strafbare Handlungen verstrickt.
Vom Geld verführt. So, und wir wissen, bei großen Strafprozessen in Deutschland steht ganz oft dein Name mit dabei. Und warum sollte das also bei großen Wirtschaftsprozessen anders sein? Deswegen lasse ich mal einfach für die heutige Akte den Begriff Panama Papers nochmal fallen, du hast ihn ja gerade auch schon genannt, und bei allen klingelt es zumindest irgendwo im Hinterkopf. Du hast also einfach mal was mit einem der größten Finanzskandale der Welt zu tun gehabt, Hans. Wir werden uns jetzt mal Schritt für Schritt angucken, wie es eigentlich dazu kam, aber sag mir doch mal vornweg als Anwalt und dann auch noch für Wirtschaftsrecht und auch gerne als Hans Reinhardt privat, was hast du damals gedacht, als du das erste Mal in den Nachrichten vom Begriff Panama Papers gehört hast?
Ja, ich habe natürlich kurz gelesen, was ist das eigentlich, was bedeutet das? Und es gab ja damals schon diese WikiLeaks, Julian Assange und dieses Aufklärungssystem. Und hier war es ja ähnlich gelaufen. Man hatte plötzlich eine riesen Datenflut, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurde, war ein Whistleblower. Federführend hat das die SZ damals initiiert. Was mir persönlich sofort eingefallen ist, das war der Roman Die Firma von John Grisham.
Ah.
Da ist ja auch verfilmt worden.
Genau.
Und da geht es eben auch um so eine Firma, die Geldwäsche für andere betreibt. Und dann kommt man ihnen auf die Schliche und dann stehen die alle am Schredder und wollen die Sachen vernichten. Genau das habe ich gedacht, ne?
Hattest du direkt vorm inneren Auge. Gucken wir jetzt nochmal auf die Fakten. Also am 3. April 2016 werden die Panama Papers öffentlich. Ein Netzwerk aus Journalisten und Medien aus der ganzen Welt veröffentlicht ihre Recherchen, die durch einen anonymen Whistleblower, zunächst über einen Reporter der Süddeutschen Zeitung, du hast es ja gerade gesagt, an die Öffentlichkeit kommen. Das Ausmaß, 2,6 Terabyte an Daten werden geleakt. Das sind 11,5 Millionen Dokumente über 215.000 gegründete Briefkasten Firmen in Steueroasen weltweit. Ja, da musst du auch nochmal kurz durchatmen, ne? Die Kunden sind reich, wollten ihr wahres Vermögen aber offenbar verschleiern, an der Steuer vorbeimogeln. Die Journalisten haben sich da wirklich durch ein Meer aus Daten kämpfen müssen. 4,8 Millionen E-Mails gehörten dazu, genauso wie 3 Millionen Datenbanken, 2,1 Millionen PDFs, 1,1 Millionen Fotos und 320.000 Textdateien. Alles geleakt aus der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die ihren Sitz eben in Panama hatte. Daher der Name der Panama Papers. Und die Namen, die es da von den Superreichen zu lesen gab, waren nicht ohne, Hans, ne?
Ja klar, diese insgesamt über 11 Millionen Dokumente haben regelrechtes Erdbeben der Superreichen in über 80 Ländern ausgelöst. Es gab dann Einblicke in eine Parallelwelt der kriminellen Extraklasse. Banken, Anwaltskanzleien und Vermögensverwalter sollen im Verborgenen die unermesslichen Reichtümer von Politikern, FIFA-Funktionären, Betrügern, Drogenschmugglern, Multimilliardären, Pop- und Sportstars gehütet haben. Da fällt mir ein Gianni Infantini, der Ex-Fußball-FIFA-Präsident.
Sympathischer Typ.
Genau. Messis Verfahren kommt noch, Ermittlungsverfahren läuft noch, ich weiß nicht, ob er angeklagt wird. Ronaldo hat es ja abbügeln können durch eine sehr hohe Steuernachzahlung. Wichtige Politiker, internationale Verbrecher, auch eben, wie gesagt, Profifußballer wurden enttarnt durch ins Ausland verlagerte Offshore-Geschäfte, also Geld im Ausland zu verstecken. Aber auch Mitglieder diverser Mafia-Banden und korrupte Staats- und Regierungschefs wurden letztendlich durch die Panama Papers als Inhaber von Offshore-Firmen enttarnt. Auch der Name Putin fällt in dem Zusammenhang.
Oh.
Und sein ganzer Kreis, ja, viele Chinesen tauchen dort auf, mehrere hundert sogar. Aber die Chinesen haben hier eine Infoblockade verhängt. Da kriegt man nichts raus. Genauso wie sie also mit dem Internet umgehen und Dinge einfach blockieren und sperren. So ist da auch verfahren worden.
Krass.
Nur dem isländischen Premierminister ist das nicht gelungen. Der musste nämlich zurücktreten. Es taucht auch der legendäre Werner Maus auf. Werner Maus, der ja eigentlich Möllner heißt, ist so ein, ja, der Spion der Spione. Das war der immer den Agentenaustausch zwischen der DDR, der damaligen DDR und Deutschland durchgeführt hat. Auf der Gleisnitzer oder Liegnitzer Brücke war das. Da hat man sich im Nebel, im Dunkeln getroffen. Da wurde ein Agent gegen den anderen ausgetauscht. Wurde viel Geld noch übergeben. Man stellte sich dann die Frage, weil in den Panama Papers taucht das auf, wie kann es sein, dass ein ehemaliger deutscher Geheimagent, der mit dem Agentenaustausch befasst war, ein Vermögen von um die 20 Millionen anhäuft.
Scheint ein lukratives Geschäft gewesen zu sein.
Oder die Geldbeträge, die, sagen wir mal, übergeben werden sollten für den Austausch, die wurden gar nicht übergeben, sondern das hat man nur erzählt, denn Quittungen werden da ja nicht ausgestellt.
Ja, immer wieder ist die Rede von Offshore-Firmen, das haben wir hier und da alle schon mal gehört. Also im Grunde sind das ja erstmal Geschäfte, die in einem anderen Land als dem stattfinden, in dem ich lebe. Das Problem ist halt nur, wenn es diese Firmen nur zum Schein gibt, wie eben so eine sogenannte Briefkastenfirma. Wie funktioniert sowas eigentlich genau, Hans, also so eine Briefkastenfirma?
Ja, da gibt's den Herrn X, der will Geld verschleiern oder will Geld vom Finanzamt verstecken oder es ist Drogengeld, das will er irgendwie waschen und sichern. Also wendet er sich an eine Firma, die professionell Scheinfirmen gründen kann. In diesem Falle hier die Firma Mossfon, also Mossack und Fonseca, die eben auf dem Papier einen Scheindirektor eingesetzt haben. Die Folge ist dann, dass der eigentliche Eigentümer gar nicht in Erscheinung tritt nach außen, sondern der Herr Müller tritt nicht in Erscheinung, da steht ja der Herr Schmidt als Eigentümer drin.
Quasi so im Impressum der Firma.
Genau. Und unter dem Namen Schmidt kann dann der Herr Müller machen, was er will. Kann Aktien verkaufen, Immobilien kaufen und verkaufen, Anlagegeschäfte betreiben. Ist also ein ziemlich gängiges Modell, das natürlich da sehr verführte.
Kommen wir zurück zu unseren Panama Papers. Die Daten, die da über den Whistleblower an die Öffentlichkeit gekommen sind, umfassen übrigens einen Zeitraum von den 1970er Jahren bis ins Frühjahr 2016, als das ganze Ding eben hochging. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern, über Tage und Wochen waren die Panama Papers wirklich das Top-Thema in den Nachrichten. Lass uns noch mal etwas tiefer gehen und erklär uns mal, Hans, wie hat das ganze System eigentlich so genau funktioniert? Also wie kann man das uns Laien erklären und wer sind überhaupt Mossack und von Fonseca.
Jürgen Mossack und Ramon Fonseca waren befreundet, Anwälte, die eben in Panama City eine Anwaltskanzlei gegründet haben, dann auf die Idee gekommen sind, wir können ja daraus auch ein besonderes Geschäftsmodell kreieren. Und das Geschäftsmodell sah dann eben so aus, für gar nicht mal viel Geld, manchmal 1000 Dollar, oft auch nur für wenige 100 Dollar, konnte man dann dort bei Mossfon eine anonyme Briefkastenfirma kaufen. die, wie der Name das schon verrät, eben eine bloße Hülle war und eben nur einen Briefkasten hatte. Wenn man sich dann so das Gebäude da ansieht, dann war das eben ein Gebäude mit einer riesengroßen Wand, wo Hunderte oder Tausende von Briefkasten hingen.
Krass, das ist ja so absurd, ne?
Das ist absurd, ne? Und gegen Aufpreis sollten da Mossack Fonseca diese Scheinfirma mit Scheindirektoren ausgestattet haben, so also nach außen dem wahren Inhaber der Firma verschleiert haben. Mhm. Und das eben ohne, dass der wahre Eigentümer in Erscheinung treten musste. Da konnte der machen, was er wollte. Und die beiden hatten natürlich kein Unrechtsbewusstsein, weil Steuerhinterziehung in Panama nicht strafbar war.
Ach.
So. Das heißt, da hat man sich deshalb keine Gedanken machen musste nach dem Motto, wenn was das hier nicht strafbar ist, mhm, dann können wir ja auch daran mithelfen, das zu tun. Denn wir sitzen ja hier in Panama, wenn im Ausland das anders gesehen wird, ja bitteschön. Aber hier haben wir dafür einen Freibrief und deshalb konnten wir auch da machen, was wir wollen.
Gibt es da viele Länder von, wo es das nicht als Straftatbestand gibt?
Nein, gibt es ganz wenige. Es gibt so ein paar Inseln, mhm, so Inselreiche, wo das nicht strafbar ist. Das liegt aber letztendlich daran, dass die gar kein eigenes Einkommen gerieren, sondern so die Jungferninseln oder so, mhm, sondern die verwalten im Grunde nur fremdes Einkommen.
Okay.
Panama ist etwas anders, ist ja eine Weltstadt, Panama City mit Millionen Einwohnern. Mhm. Und da wundert das natürlich schon irgendwo. Aber die Idee, die dahinter steckte, dadurch ziehen wir massig Kapital an. Leute,
das stimmt,
die hier Anlagegeschäfte betreiben. Dadurch geht es uns dann auch wieder gut.
Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ja, und wahrscheinlich wäre das alles nie wirklich rausgekommen, wenn es eben nicht diesen Whistleblower, das Datenleck und die anschließende große Investigativrecherche gegeben hätte. In Deutschland sollen im Zuge der Panama Papers in den Folgejahren rund 2000 Verfahren gegen Steuerhinterzieher und Steuerhinterzieherinnen durchgeführt worden sein. Es gab Strafzahlungen an Banken und Vermögensverwalter in Millionenhöhe. Aber was ist denn mit den schicken Herren Mossack und Fonseca eigentlich passiert?
Die Gründer leben eigentlich weitgehend unbehelligt. Mhm. Die deutschen Behörden erwirkten im Herbst 2020 zwei internationale Haftbefehle gegen beide, werden wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, Bildung einer kriminellen Vereinigung weltweit gesucht. Aber die haben sich halt in Panama aufgehalten, Wohnsitz dort, und da passiert ihnen ja nichts.
Ja.
Eben weil da der weite deutsche Arm nicht reichte. Und sollte einer von ihnen nächster Zeit aber versuchen, nach Europa einzureisen, da wird man ihn sofort festnehmen.
Gut, aber es geht ihnen ja in Panama ganz gut. Es gibt ja Bilder von den beiden, die lassen sich, glaube ich, in Panama ganz gut gehen, ne?
Genau, mittlerweile sind sie natürlich sehr alt. Fonseca ist vor wenigen Tagen verstorben.
Ah, okay.
Auch im Zusammenhang mit dem, da kommen wir gleich noch drauf, laufenden Prozess.
Okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall alles so unfassbar. Da stehen außen am Schild der Kanzlei die Namen der beiden, aber verantwortlich sein wollen sie dann am Ende nicht, ne? Und das, obwohl es ja jetzt auch ganz frische Entwicklungen gibt, Hans, das hast du ja angedeutet.
Ja, 8 Jahre nach den Enthüllungen der Panama Papers hat in Panama City am 8. April diesen Jahres, also vor wenigen Wochen, der erste Gerichtsprozess stattgefunden. 27 Personen stehen auf der Anklagebank. Überwiegend wird in Abwesenheit verhandelt. Das ist ja hier kaum vorstellbar, aber da geht das. Und die einzelnen Beschuldigten können dann, wenn sie im Ausland irgendwo sitzen, per Skype an dieser Gerichtsverhandlung teilnehmen.
Ah, okay.
Dem wird der Vorwurf der Geldwäsche unterbreitet. Und Jürgen Mossack erschien als einziger der beiden dort vor Gericht und sagte nach Verlesung der Anklage nur: Ich bin für solche Taten nicht verantwortlich. Mhm. Sagt Fonseca, ist schwer erkrankt. Dem Stress dieses Verfahrens war er nicht mehr gewachsen, sodass er verstorben ist vor wenigen Tagen.
Gut, und ich nehme an, dieser Prozess wird sich aber insgesamt jetzt noch schön ziehen, oder?
Ja, es ist die große Frage. Ich bin ja nach wie vor mit meinem Mandanten in Kontakt und angekündigt ist, dass für Ende des Monats, für Ende Mai dort ein Urteil fallen soll.
Aha.
Man will die Sache auch etwas erst beschleunigt zum Abschluss bringen. Hintergrund ist, die politischen Verhältnisse haben sich da etwas verändert und Politik und Staatsanwaltschaft sind immer miteinander etwas verbandelt, muss man sagen. Das sind Wahlbeamte, die Staatsanwälte, die auch von der Politik gewählt werden. Je nachdem, was da gerade angesagt ist, kann man solche Sachen hochkochen oder auf kleiner Flamme wegkochen.
Mhm. Mhm. Überrascht mich aber trotzdem, weil alleine bei dieser Datenflut und so und bei den ganzen Jahren, die es dieses ganze System gegeben hat, dass das dann jetzt doch so schnell alles vonstatten gehen soll. Ja, und mittendrin in diesem aktuellen Prozess steckt auch der Grund, weswegen dieser Fall von Panama aus auf deinen Malerschreibtisch geflattert ist. Und der nennt sich Dirk B. Er ist Investmentbanker, 60 Jahre alt und er war mittendrin bei der Kanzlei Mossack Fonseca und er wird dein Mandant, Hans.
Ja, Dirk hatte für die Vermögen Verwaltungsabteilung von Mossack Fonseca eine Reihe sehr wohlhabender Kunden. Bei mutmaßlich illegalem Treiben betreut, aber das kann man im Ergebnis auch gar nicht so richtig sagen. Er hat das immer von sich gewiesen. Er sagt, ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Warum soll ich dann da Beihilfe geleistet haben zur Steuerhinterziehung? Ich weiß doch gar nicht, ob die Steuern hinterzogen haben. Die hatten eine Menge Geld anzulegen. Das war erstmal in Panama nicht strafbar. Und dann denkt man sich natürlich Modelle aus, um denen zu helfen. Er ist ein schlauer Geschäftsmann, hat eine gute Diktion, spricht mehrere Sprachen, lässt sich auch so einfach nicht unterbuttern.
Mhm. Also ein richtiger Geschäftsmann, ja?
Genau.
Für die in Deutschland angespitzten Ermittlungsbehörden ist Dirk B. natürlich eine super interessante Personalie. Und so überrascht es nicht, dass als Dirk B. im Frühjahr 2018 von Panama nach Deutschland eingereist war, um seine Eltern in Hamburg zu besuchen, ihn eine ganze Menge Polizeibeamte mit in Empfang genommen haben. Das Bundeskriminalamt kannte ja seinen Namen halt bereits.
Das BKA untersagte ihm auch vorher strikt, Deutschland wieder zu verlassen. Es müssten noch einige Dinge besprochen und auch Vernehmungen durchgeführt werden. Zahlreiche anderweitig beteiligte Personen des Finanzskandals befanden sich im Ausland bereits, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Die lieferten im Moment nicht aus und Dirk hatte jetzt Bekanntschaft mit dem BKA gemacht. Das hatte ruhig abgewartet, bis er freiwillig deutschen Boden betreten hatte. Und die große Sorge von dem Banker war natürlich, komme ich denn jetzt gar nicht mehr zurück zu meiner Familie in Panama?
Mm. Die hat er da zurückgelassen, ja.
Ja, klar.
Und deswegen brauchte Dirk B. dringend einen Anwalt und der wurdest du. Hat er denn dann den Ermittlungsbehörden auch irgendwas Interessantes aus seinem Leben im schönen Panama erzählen können?
Ja, es hat die eine oder andere Vernehmung mit dem BKA sowie der Staatsanwaltschaft in München gegeben.
Mhm.
Interessant war auch, dass bei den Vernehmungen, bei den letzten Terminen Beamte aus den Vereinigten Staaten dabei waren. Das ist also das FBI angereist. Es waren ungefähr bestimmt dort 12, 13 Ermittler aus den Vereinigten Staaten da. Auch ganz witzig, wie man sich das so vorstellt, alle mit dem schwarzen Anzug, so à la Man in Black.
Ah, ist das so?
Ja, ja, war so. Dann die Homeland Security dabei, also auch so die harten Kerle, so die Sheriffs aus dem Wilden Westen.
Auch spannend für dich wahrscheinlich,
ja,
das
ja,
zu
das
sehen,
war,
ne?
War interessant und die kamen dann teilweise auch mit Vorstellungen um die Kurve, die auch selbst bei der Münchner Staatsanwaltschaft für Unverständnis sorgte. Der sollte irgendwelche Zettel unterschreiben, das wären dann Freibriefe für irgendwelche Dinge, aber alles sehr, sehr dubios, ne? Nachprüfbar und juristisch. Wasserdicht war das Ganze nicht. Aber Dirk war letztendlich bereit zu kooperieren, so gut er das vertreten konnte und konnte dann auch ein paar Datenträger erläutern. Was das übergeben braucht er nicht mal. Die hat man ja beschlagnahmt bei ihm zu Hause. Man hatte ja seinen Laptop, sein iPad. Das hatte man auch sehr schnell geknackt. Man hatte also die ganzen Daten. Und da sagte man, entweder erklären Sie uns das jetzt, was das so bedeutet. Wir kommen da auch selbst drauf, aber da tun sich selber einen Gefallen mit, wenn sie uns das erklären. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann eben über frühere Kunden, wo dann entsprechende Daten leider Gottes aus seiner Sicht abgespeichert waren, erzählt und kam dann auch um den Haftbefehl drumherum.
Mhm.
Im November 2018 wurde er dann aber am Pariser Flughafen festgenommen. Ich weiß noch, da klingelte bei mir das Telefon. Hans, was soll ich machen? Ich sitze hier in Paris und die wollen mich hier einsperren. Grund war diesmal ein amerikanischer Haftbefehl. Zwischenzeitlich hatten nämlich auch panamaische und amerikanische Ermittler zugeschlagen und entsprechende Haftbefehle gegen ihn erlassen.
Hm.
Und die New Yorker Staatsanwälte klagten ihn dann in Abwesenheit an. Vermutlich wussten die aber nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt eben schon als Zeuge und auch als Beschuldigter bei der Staatsanwaltschaft in München saß und dort kooperierte.
Und was ist schlimmer als juristische Probleme in deinem Heimatland? Ein juristisches Problem in einem anderen Land. Deswegen hast du auch einen ganz cleveren Schachzug gewählt, um Dirk B. aus seiner misslichen Lage heraus nach Deutschland zurückzuholen, ne?
Genau, ich habe überlegt, was macht man denn da jetzt? Der sitzt da in Paris in Haft. Und es wird vorbereitet, dass er in den nächsten Tagen von den Amerikanern abgeholt wird. Dann wird er mit dem Hubschrauber in die amerikanische Botschaft geflogen. Und wenn er da drin ist, kommt er in die USA, ist weg.
Ist vorbei.
Ist vorbei, ne? So, also überlegt man. Und durch einen wirklich juristischen Klimmzug gelang es dann, die bevorstehende Auslieferung von Paris nach New York quasi in letzter Sekunde zu torpedieren. Indem das gegen Dirk B. laufende deutsche Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft München von der Qualität her ebenfalls in den Rang einer Haftsache hochgestuft wurde, man hat einfach einen Haftbefehl gegen ihn erlassen, war uns ja recht. Denn im internationalen Verkehr wird dem deutschen Haftbefehl eines deutschen Staatsangehörigen der Vorrang angeordnet.
Ah, okay.
Also haben wir uns darüber gefreut. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft in München gesprochen. Die haben gesagt, ja, wir können das auch vorstellen. Wir wollen nicht, dass unser Zeuge hier abhaut oder weggebracht wird.
Ach,
ja, wir wollen ja von dem noch was. Daraufhin hat dann ein Pariser Gericht entschieden, dass er nicht in die USA, sondern nach Deutschland ausgeliefert wird. Dann kam er dann kurze Zeit später auch auf freiem Fuß. Er ist also zur Grenze gebracht worden, ist dort von einem BKA-Beamten an der Grenze abgeholt worden, nach München gefahren worden. Dort musste er allerdings eine Woche in Haft verbleiben, weil der Haftbefehl erst außer Vollzug gesetzt werden musste. Da mussten ein paar Formalitäten noch geregelt werden.
Kommt aber auch nicht so oft vor, dass sich in diesem Moment alle Beteiligten mal über einen Haftbefehl freuen. Ne?
Nein. Das ist mir auch so noch nie passiert. Und das muss ich natürlich auch dem Beschuldigten erstmal begreiflich machen. Mhm. Ne? Das ist die einzige Rettung. Das ist die einzige Chance, da zu kooperieren mit dem Ziel, Haftbefehl ja, aber nur für kurze Zeit. Und damit er aufgehoben, dann kann ich mich wieder frei bewegen. Mhm. Alles andere wäre der absolute Untergang gewesen.
Mhm. Also klar, dass ich als Deutscher wahrscheinlich lieber auch in Deutschland im Knast sitze als in den USA. Aber Dirk B. war das wirklich auch mehr als wichtig, ne?
Ja, klar. In der vorigen Haftzeit in Paris hatte er regelrecht Angst und Panik davor, ausgeliefert zu werden. Dass US-Behörden über das FBI mitunter wohl auch nicht davor zurückschrecken, im Ausland Personen, die sie mit Haftbefehl suchen, zu überwältigen und unter Verletzung völkerrechtlicher Gepflogenheiten in die USA verfrachten, sorgte bei ihm für regelrechte Ängste, Verfolgungsängste. Mhm. Und damals sind wir auch ausdrücklich, das war im Rahmen einer Vernehmung, wo auch die FBI-Leute dabei waren, vom BKA gewarnt worden. Ja, der erste Kriminalhauptkommissar da nahm uns zur Seite und sagte, wir machen das jetzt so, wenn wir fertig sind, dann gehen Sie durch die Tür da vorne, dann schließen wir diese Tür ab und die anderen kommen erst 15 Minuten später raus. In der Zeit hatten wir 15 Minuten Zeit, das Gebäude zu verlassen. Krass. Weil die sagten ganz klar, das sei auch schon mal vorgekommen, wenn die sofort hinter ihnen hermarschieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, wenn sie unten auf der Straße sitzen, dann schnappen die sie, schubsen sie in ein Auto, das da wartet, fahren mit ihnen in die amerikanische Botschaft, dann sitzen sie schneller im Flugzeug, als sie gucken können und dann sind sie weg.
Wie in so einem Agenten-Thriller.
Ja, wie in einem Agenten-Thriller. Ja,
warum waren denn die amerikanischen Ermittlungsbehörden überhaupt so dermaßen interessiert an Dirk B.?
Ja, da ging es um die Besonderheit, da ging es um einen Kaffee-Erben. Und zwar hatte man zeitgleich in London einen deutschen Adeligen festgenommen. Seines Zeichen Erbe eines gigantischen Kaffee-Imperiums in Mittelamerika, in Guatemala. Beiden wurde der Vorwurf eben von Geldwäsche und Steuerbetrug gemacht. Und da ging es also um einen dreistelligen Millionenbetrag, 200, 300 Millionen. Also es war ein riesiger Betrag und die Amerikaner hatten im Hinterkopf, wenn wir den kriegen können und verdonnern können und dafür brauchen wir die Aussage von dem Dirk, dann können wir das ganze Geld abschöpfen.
Mm.
Ja,
dann das ganze viele Geld.
Dann machen wir eine Vermögenseinziehung, dann schöpfen wir da mehrere hundert Millionen bei dem ab. Die waren auch da. Der Kaffeemogul soll Steuern hinterzogen haben, indem er heimlich an der US-Steuerbehörde IRS vorbei Briefkastenfirmen installiert und Konten eingerichtet hatte über MOSFON. So soll er beispielsweise behauptet haben, dass sämtliche Firmen seiner über 100 Jahre alten Mutter gehören, die keinen amerikanischen Pass besitzt und dann auch in den amerikanischen Staaten, also in den USA, nicht steuerpflichtig ist. Das wollte man aber nicht so richtig glauben, dass die Mutter von über 100 Jahren noch so ein Firmenimperium beherrschen kann. Das wirkte so ein bisschen wie eine Ausrede. Und Dirk warfen die US-Behörden die Rolle des Chefstrategen vor. Der soll gezielt Stiftungen und Briefkastenfirmen in Panama, Hongkong, auf den britischen Jungferninseln gegründet haben, um für diese Kunden eben Geld von den Behörden zu verstecken. Die Presse sprach damals auch von den Konten des Schreckens.
Oho.
Ja. Und der Erbe des Kaffeeimperiums und sein Vermögensverwalter. So hieß auch eine Überschrift. Ich glaube, in der Taz war das damals.
Was hat Dirk B. denn nun für Mossack Fonseca genau gemacht? Oder was hat er dir zumindest gesagt, was er für seinen Arbeitgeber so gemacht haben will?
Ja, also er hat eine ganz andere Wahrnehmung. Mhm. Er sagt, ich bin ausgebildeter Finanzmakler. Er hat ja erst bei deutschen Banken gearbeitet, lange Jahre. Hat dann irgendwann das Angebot bekommen, im Ausland tätig zu werden. Bei der Deutschen Bank oder wo, eine ganz normale Bank oder Commerzbank. Hat dann da auch gearbeitet. Und irgendwann hat er sich da selbstständig gemacht als Finanzmakler. Lernte dann die Rechtsanwälte kennen, die zufällig auch bei ihm in der Nähe wohnten. Und ist dann eben auf die Idee gekommen, wir können da Kapitalanlagegeschäfte betreiben. Wir können das auch anderen vermitteln. Wir sind eben sehr vertraulich und er hat nie verstanden, dass plötzlich alle aus den Ecken kriechen und gegen ihn nachtreten. Ja, das empfand er irgendwie als ungerecht. Wie gesagt, das Unrechtsbewusstsein ist halt da anders ausgeprägt, aber auch aufgrund der kulturellen Umstände und der Besonderheiten.
Heißt, es gab bei ihm auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie Schuldgefühle oder ähnliches, dass er da anderen Menschen offenbar dabei geholfen hat, massig Geld an der Steuer vorbeizuschleusen?
Nee, Er selbst sagt ja, ich bin ja nicht der Steuerpflichtige. Die Steuerpflichtigen haben das für sich zu entscheiden. Wie gesagt, Steuerhinterziehung im Inland war nicht strafbar. Mhm. Also denkt man sich gar nicht so viel dabei.
Dass es für Dirk B. am Ende mit seinem Strafverfahren nach Deutschland ging, das war für ihn aber trotzdem Glück im Unglück, möchte ich sagen. Denn auch wenn es in Deutschland immer gerne populistisch heißt, Steuerbetrug würde härter bestraft werden als Sexualstraftaten, in den USA wäre es Dirk B. noch schlimmer gegangen, oder?
Ja, in den USA sieht sich Dirk ganz sicher einer langjährigen Gefängnisstrafe ausgesetzt. Denn dazu muss man wissen, dass es in den USA einen besonderen Straftatbestand gibt, den kennt unser Rechtssystem überhaupt nicht. Mhm. Es handelt sich da um die sogenannte Conspiracy, die Verschwörung, die sinngemäß unter Strafe stellt, einen Zusammenschluss von zwei oder mehr Personen, um eine unrechtmäßige Handlung zu begehen. Nur welche unrechtmäßige Handlung das sein, das lässt man an dieser Stelle offen.
Mhm.
Wenn man die konkrete Handlung wüsste, dann wäre es natürlich in Deutschland auch strafbar, wenn Leute sich zusammentun, um gemeinschaftlichen Betrug zu begehen oder einen Überfall auszuführen, braucht man das nicht. Also hier wird schon die Vorstufe unter Strafe gestellt.
Interessant.
Mhm. Ja, ja. Und der einzige Ausweg für eine Veränderung der Situation ist eben Kontaktaufnahme mit dem FBI und eine Auslotung, unter welchen Umständen man die Haftbefehle aufheben könnte.
Und wie ging es für Dirk B. mit der deutschen Justiz erstmal weiter?
Ja, richtig glücklich ist er bis heute nicht. Er ist zwar auch nach der Auslieferungshaft in Frankreich mehrere Wochen dann in Untersuchungshaft in Deutschland gewesen, ab Februar 2019, durchweg aber auf freiem Fuß. Aber trotzdem lebt er eben nicht in grenzenloser Freiheit. Denn auch wenn sein Verfahren in Deutschland am Ende im Juli 21 mit einem Strafbefehl über 3 Monate auf Bewährung mit 3.600 Euro Geldstrafe für ihn glimpflich ausging, steht in keinem Führungszeugnis drin. Er kann sich nach wie vor als nicht vorbestraft bezeichnen. Das war das Wichtige dabei. Mhm. Ja, es gibt ein Bundeszentralregistergesetz, da steht drin, wenn der Ersttäter nicht mehr als 3 Monate oder 90 Tagessätze bekommt, dann hat er nach wie vor eine weiße Weste. Mhm. Man will ihm das Leben nicht erschweren. Und das war eben für ihn auch ganz wichtig, um eben wieder beruflich irgendwo Fuß fassen zu können.
Mhm.
Das ging also für ihn sehr glimpflich aus. Aber die Unmöglichkeit der Wiedereinreise nach Panama drückt natürlich enorm seine Stimmung.
Mhm.
Und eine Einreise zu seiner Familie in seine Heimat ist jetzt fast seit 6 Jahren unmöglich. Seine Frau ist dort erfolgreiche Immobilienmaklerin, die besucht ihn mehrere Male, 2 Mal in der Regel in Deutschland. Dann können sie hier in Deutschland sich wie Touristen betätigen, dass man nach Bayern fahren oder in die Nordsee oder sonst wie. Aber letztendlich ist es ja nicht sein Heimatland, er hat ja auch noch Kinder. Und in dem Strafbefehl hatte das Amtsgericht München festgestellt, dass der Investmentbanker in das Firmengeflecht von Mossack und von Zecker verstrickt gewesen sei und insbesondere dadurch geholfen habe, eine langjährige schwarze Kasse einer Auslandstochter der Siemens AG zu veruntreuen. Siemens hatte damals einen Schaden von ungefähr 2 Millionen US-Dollar angerichtet, indem man eine schwarze Kasse führte. Also man hatte immer Gelder abgezweigt, die man dann im Ausland dazu benutzte, möglicherweise Schmiergelder zu bezahlen.
Krasse Sache. Ja, die Trennung von der Familie, die eingeschränkte Freiheit, das kann man doch wahrscheinlich nicht auf Dauer aushalten. Also wird Dirk B. da nochmal irgendwas versuchen mit den US-Behörden, mit den Behörden in Panama oder ist die Angst vom Knast am Ende noch größer?
Ja, wir sind nach wie vor am Ball. Mhm. Es ist so, dass ja im Moment der Prozess in Panama City läuft, der noch, wenn alles so vernünftig läuft, Ende Mai sein Ende finden wird, dann hat man schon eine gewisse Klarheit. Und je nachdem, wie das ausgeht, die Taktik und die Überlegung, die dahinter steht, das ist der völkerrechtliche Grundsatz, dass niemand zweimal für die gleiche Tat verurteilt werden darf. Das deutsche Strafrecht bedient sich hier dem lateinischen Spruch ne bis in idem, nicht zweimal für das Gleiche. In Amerika gibt es das auch, das nennt sich da Double Jeopardy.
Stimmt, ja.
Das heißt, man kann nicht zweimal für die gleiche Sache verurteilt werden. Und wir argumentieren jetzt auch in Panama, er ist ja in Deutschland schon verurteilt worden. Und wenn er in Deutschland schon verurteilt worden ist, dann darf man ihn nicht ein zweites Mal verurteilen.
Mhm.
Und wenn dieser Satz, wenn diese Argumentation Gehör findet, dann wird er in Panama nicht verurteilt werden können. Dann kann man auch das dann zum Anlass nehmen, die amerikanischen Behörden zu kontaktieren und zu sagen, guck mal, wie das da gelaufen ist. Da müsst ihr euch jetzt aber auch dran halten, denn das Völkerrecht gilt auch bei euch.
Mhm.
Ja? Ne, ihr seid auch bei den Vereinten Nationen und ihr könnt da nicht machen, was ihr wollt. Und jetzt haben wir mehrere Sachen schon erledigt. Ich vermute auch, dass dann die Überzeugung positiv verlaufen wird. Aber es braucht eben noch ein bisschen Zeit.
Ja, da soll noch mal einer sagen, Geld mache glücklich. Ne? Hier haben wir einen Fall gesehen, der dem ganz klar widerspricht. Du hast es ja auch schon angedeutet, Dirk B. war in Sachen Panama Papers auch nicht dein einziger Mandant, oder?
Nein, es gab noch dort verstrickte, tätige Anwälte.
Mhm.
und eben auch Geldanleger. Mhm. Leute, die dort eben das Schlupfloch eines Briefkastens suchten, weil sie irgendwelche Gelder entweder vor anderen Erben, hatte ich Fälle, da sollte der Miterbe nichts von mitkriegen, aha, dann musste das Geld irgendwo schnell hingebracht werden. Das ist aber alles letztendlich erledigt, diese Verfahren sind so gelaufen, die haben das nachversteuert und dann sind die auch eingestellt worden.
Aber trotzdem gab es bei den Panama Papers viel Arbeit für dich am Ende. Ja, eine letzte Frage habe ich noch. Warst du selbst denn schon mal in Panama? Reizt dich das Land jetzt oder sagst du, oh nee, lieber nicht?
Ja, mich würde das schon reizen, allein um mir die Location anzugucken oder auch den Panama-Kanal zu sehen. Mhm. Das ist ja ein Werk der Ingenieurskunst, ne? Verbindet den Atlantik und den Pazifik. Da soll es paradiesische Strände geben, über 1000 Inseln, ein Regenwald. Der Surfsport wird da ganz groß geschrieben. Also ich würde mir das schon gerne angucken.
Am Panama-Kanal stand ich tatsächlich schon mal. Ich war einen Tag in Panama auf einer Kreuzfahrt. Ah. Wirklich tolles Land auf jeden Fall, ganz spannend. Wir haben auch eine Radtour gemacht und sind durch die Favelas gefahren. Das fand ich auch ganz spannend auf der anderen Seite. Und dann fährst du halt nach Panama City und hast diese Mega-Hochhäuser da überall stehen. Ja. Und der Panama-Kanal ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Kann ich dir empfehlen in jedem Fall. Und für diese Akte hast du mir ja auch noch den passenden Filmtipp gegeben.
Ja.
The Laundromat, auf Deutsch die Geldwäscherei. Kann man sich auf Netflix angucken. Ne? Ist ein Film aus dem Jahr 2019 von Steven Soderbergh. Ist so eine Mischung aus Komödie und Thriller, unter anderem mit Meryl Streep und Sharon Stone, sowie Gary Oldman als Jürgen Mossack und Antonio Banderas als Ramon Fonseca. Ich habe ihn direkt auf meine Watchlist gepackt. Du hast den Film aber schon gesehen und kannst ihn echt empfehlen, ne?
Ja, ich habe mich glänzend unterhalten gefühlt. Lag aber natürlich auch daran, dass ich Vorkenntnisse hatte und den Film wahrscheinlich mit anderen Augen gesehen habe. Mhm. Ein typischer Soderbergh-Film. Der hat ja schon viele Preise geholt, der Regisseur. Es gibt ja diesen Film Traffic, Erin Brockovich, Out of Sight.
Ja, stimmt.
Wirklich viele bekannte, Magic Mike vor kurzem. Breit gefächerte Filme gemacht, sehr unterhaltsam. Hier The Laundromat, ein bisschen grotesk dargestellt, aber eben zugleich auch witzig, ein echter Soderbergh.
Mit einem Filmtipp sind wir also versorgt. Dann lass uns auch nochmal auf deinen Schreibtisch schauen. Welche Akte liegt da gerade bei dir ganz oben auf?
Wieder ein großes Steuerstrafverfahren. Mm. Geht um dreistellige Millionenbeträge. Schwarzarbeit, Konglomerat, anscheinend Firmen. Und da muss ich mich auf eine Beschuldigtenvernehmung in der nächsten Woche vorbereiten. Das bedeutet 20.000 Seiten Akten lesen. Schluck.
Das klingt jetzt auf jeden Fall für viele von uns nicht so spannend, aber gut, du wirst da schon auch deine Motivation drin finden.
Ja, gut, ich bin Profi im Lesen. Ne? Okay.
In 14 Tagen geht's schon weiter mit Advokaten des Bösen und auch einer neuen Akte. Aber auch auf Instagram findet ihr uns, genauso wie auf TikTok. Folgt uns da gerne. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert und folgt uns am besten bei der Podcast-Plattform, die ihr so nutzt. Und worüber wir uns auch immer sehr freuen, ist, wenn ihr uns eine kleine Bewertung dalasst. Dauert auch nicht lange, eben Sterne vergeben und fertig. Wenn ihr mögt, dürft ihr uns aber auch eine schriftliche Bewertung dalassen. So, das war's von mir. Danke dir, Hans, für eine echt spannende Folge für mein kleines Nerdherz und bis bald.
Und bis zum nächsten Mal, Simone.